Okay, dann lassen wir uns anfangen. Es weihnachtet sehr. Am Freitag Freitag nächster Woche haben Sie dann eine Weihnachtsfeier, die findet statt in der Robert-Meyer-Straße 11 bis 15. Und wo genau in der Robert-Meyer-Straße, also ab 18 Uhr, wo genau in der Robert-Meyer-Straße im alten Lernzentrum Student Lounge und im LZ können Sie auch tanzen. Was ist das LZ? Ah, okay, gut. Glühwein, Hotdogs und Waffe, gut. Es ist schon ein eigenartiger Mix, aber okay, gut. Es weihnachtet sehr und wir wollen natürlich Weihnachten verbringen mit einem richtig, richtig guten Gefühl. Und an sich sollten Sie ein gutes Gefühl haben, die meisten von Ihnen zumindest, wenn da nicht der Donnerstag gewesen wäre. Und am Donnerstag sind wir runtergeknallt. Wir sind runtergeknallt von 300 Abgaben auf 195 Abgaben. Ja, das ist also richtig beachtenswert gewesen. Machen wir mal eine optimistische Sichtweise. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber das hat dann vielleicht etwas mit dem Klima zu tun, was auch immer dieses Klima jetzt gerade mal ist. Nehmen wir das mal an. Sie verlieren natürlich, wenn Sie jetzt auch das nächste beim nächsten Blatt eher zögerlich abgeben, Sie verlieren die Möglichkeit, die vollständige Induktion einzuüben. Und das wird irgendwo zwischen 10% und 20% der nächsten Klausur sein. Also das bitte nicht unterschätzen. Und eine generelle Bemerkung zur Veranstaltung. Wir werden in dieser Woche die Bäume abgeschlossen haben und dann geht es zum zweiten Teil. Das ist exakt die Hälfte. Geht es zum zweiten Teil und das heißt, es kommen die dickeren Brocken geflogen, als da sind Markov-Ketten, endliche Automaten und kontextfreie Grammatiken. Sie sollte ich nicht anschauen, weil bei Ihnen ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, schon höher, dass Sie durchaus abgegeben haben. Ich sollte in diese Richtung gehen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben mit der Abgabe von Übungen, was die nächsten Blätter anbelangt, dann ist es fast zu spät. Wir werden eine größere Betonung des zweiten Teils in den Klausuren haben als des ersten Teils. Zum Beispiel werden wir Mengen im Wesentlichen als gegeben voraussetzen, das Kenntnis der Mengen und der Konzepte, die wir da eingeführt haben, als gegeben voraussetzen. Das heißt, wir werden in der Klausur Themengebiete, Aussagen, Logik, Graphen und Bäume haben, plus natürlich die Beweismethoden, ne? Das ist natürlich implizite auch dabei. Und dann kommen die harten Brocken. Bleiben Sie mir treu bei den harten Brocken. Das ist wirklich ernst gemeint. Ja? Sonst, wir sind jetzt deutlich besser gewesen, bis auf den letzten Donnerstag, wie gesagt. Deutlich besser gewesen als vorige Jahrgänge. Aber wir wollen ja auch wirklich was zu feiern haben für Weihnachten. Ja? Okay, gut. Bäume. Wir haben schon angefangen, uns Gedanken zu machen über Bäume. Wir haben zuerst einmal gesagt, was ist ein Baum für uns? Ein Baum ist nichts anderes als ein ungerichteter Graph, in dem es keine Kreise gibt. Und das ist die jetzige Sichtweise von Bäumen. Wir werden diese Sichtweise von Bäumen allerdings vervollständigen. So, was machen wir jetzt? Wir schauen uns an einige fundamentale Eigenschaften von Bäumen. Und da ist natürlich die allererste fundamentale Eigenschaft direkt in der Definition. Und das ist die Eigenschaft, zusammenhängend zu sein. Und die nächste Eigenschaft in der Definition ist, kreisfrei zu sein. So, das sind die beiden entscheidenden Anforderungen an ungerichtete Bäume. Nur bei diesen Anforderungen kann sich ein ungerichteter Graph tatsächlich ein Baum nennen. So, unmittelbare Konsequenzen. Es gibt Blätter. Und was ist ein Blatt? Ein Blatt ist nichts anderes als ein Knoten vom Grad 1. So, nicht nur ein Blatt, es gibt sogar zwei Blätter, wie wir uns beim letzten Mal überlegt haben. Und eine wesentliche, wichtige Eigenschaft ist auch, wenn ich irgendein zwei Knoten mir anschaue im Baum, dann wird es einen Weg von dem ersten zum zweiten geben. Wird es einen Weg zwischen den beiden Knoten geben. So. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren fundamentalen Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft, dass es immer eine Kante weniger gibt als Knoten. So, und wie zeigen wir das? Wir zeigen das mit vollständiger Induktion. Das ist eine Beweismethode, die für Bäume wie maßgeschneidert ist. Induktionsanfang, müssen natürlich sagen, vollständige Induktion nach was? Wir würden eine vollständige Induktion nach der Anzahl der Knoten durchführen. Für einen Knoten, was ist die Sachlage? Wie viele Knoten haben wir? Ja, einen Knoten. Wie viele Kanten haben wir? Nüscht. Das heißt, wenn wir den einen Knoten nehmen, ziehen davon eine 1 ab, dann sind wir bei der Anzahl der Kanten. Für Induktionsanfang einen Knoten, für den Trivialfall stimmt das natürlich. So, und dann interessiert uns der Induktionsschritt. Und was ich mit diesem Argument Ihnen auch vormachen möchte, ist, wie einfach und ich meine auch, wie natürlich die vollständige Induktion abläuft. Was habe ich jetzt zu machen? Den Induktionsschritt, wir haben schon gesagt, nach der Anzahl n der Knoten des gegebenen Baums. Naja, dann schreibe ich mir genau auf, was ich weiß und was ich zu tun habe. Ich muss zeigen, bei einem Knoten mit n plus 1 Knoten, bei einem Baum mit n plus 1 Knoten, dass der Baum genau n Kanten hat. So, und die Induktionsannahme, jeder Baum mit n Knoten, das heißt einen Knoten weniger, der hat auch eine Kante weniger, als er Knoten hat. So, also. Der Baum, der große, der ist hier. Das ist B und das B hat n plus 1 Knoten. Was wissen wir über B? Nichts. Wir wissen natürlich die Welt, wir wissen alles, was uns interessiert, nicht die Welt, aber alles, was uns interessiert über Bäume, die einen Knoten weniger haben. Wie komme ich von dem Baum B, der n plus 1 Knoten hat, an einem Baum, der einen Knoten weniger hat, ohne den Baum vollständig zu massakrieren. Ja, wenn ich den Baum vollständig massakriere, dann habe ich dann auf einmal statt einem Baum einen Wald und weiß der Teufel, was ich da sonst noch angerichtet habe. Sie nehmen einen Knoten und eine Kante weg. Jetzt mache ich Ihnen das Leben mal schwer. So, der Baum sieht so aus. Wir nehmen ja, n plus 1 gleich 3. Jetzt nehme ich den Knoten raus. Welche Kante soll ich rausnehmen?
Ja, nee, dann nehmen Sie ein Blatt raus.
Ne? Dann nehmen wir mal ein Blatt raus, sagen Sie, und haben wir denn ein Blatt? Oh ja, wir haben sogar zwei Blätter. Was Sie sagen, dann nimm doch mal dieses Blättchen raus. Was hast du denn, nachdem du das Blättchen rausgenommen hast? Da hast du einen Baum mit wie vielen Knoten? Mit n. Weißt du Bescheid, was da passiert? Aber locker doch. Wie viele Knoten hast du rausgenommen? Einen Knoten. Wie viele Kanten hast du rausgenommen? Eine Kante. Aha. Was ist die Differenz zwischen Kanten und Knoten für den für den gekürzten Baum, die Differenz ist 1. So, eine Kante und einen Knoten haben wir rausgenommen, die Distanz bleibt 1 und fertig. Entfernen ein Blatt und die eine mit dem Blatt inzidente Kante. Ein Knoten raus, eine Kante raus. So, der neue Baum hat einen Knoten weniger. Wir können die Induktionsannahme anwenden und haben deshalb genau einen Knoten mehr als, Moment, und das B-Stern hat deshalb bei N-Knoten genau N-1 Kanten. Das B-Stern, das ist der Baum, den ich erhalte, nachdem ich das eine Blatt rausgerupft habe. Ja? So, und dann ist natürlich klar, jetzt kommt hier noch eine Rechnung, aber Entschuldigung, wenn wir die Rechnung durchführen, das ist so vollständig klar, wenn die Differenz unverändert, die Differenz ist unverändert, die Differenz zwischen Knoten und Kantenzahl für B Stern auf der einen und dem B auf der anderen Seite ist unverändert, weil ich ja eine Kante und einen Knoten entfernt habe. So, das war's schon. War das schwer? Wir haben ein Blatt rausgerissen. Und dann haben wir uns leiten lassen von dem, was wir wissen für den kleinen Baum und fertig. Und wissen Sie, dieses Prinzip, dass man über Bäume lernen kann, indem man vollständige Induktion anwendet, dieses Prinzip ist wirklich sehr, sehr stark. Für uns in der Informatik ist es auf der anderen Seite sehr viel wichtiger, dass wenn wir Algorithmen, Programme für Bäume entwickeln wollen, dann ist die Methode der rekursiven Programmierung extrem stark. Ja? Und da möchte ich dann später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, das ist jetzt aber erstmal im Hintergrund. So, Spannbäume. Was ist ein Spannbaum? Ein Spannbaum, das ist ein Teil. Ja? Also das E kommt aus dem ursprünglichen Baum B, dem großen Baum, und das V ebenfalls aus der Knotenmenge des ursprünglichen Baums. Nicht? Und dann haben wir... Dankeschön. Ja, völlig richtig. Sie sagen, Entschuldigung, du hast doch eine Kante weniger. Du hast doch nicht N+1 Kanten. Du hast N+1 Knoten. Was da stehen müsste, Folie ist falsch, was da stehen müsste, ist N statt N+1 und hier würde dann stehen N+1. Ja? Und bleiben wir dann auf einer Differenz von -1. Ne? Weil wir natürlich hier, wenn wir E minus V betrachten in der Behauptung, dann kommt da auch eine -1 raus. Ne? Ist also genauso, wie es sein sollte, bloß ich habe hier die Kanten- und Knotenanzahlen vertauscht. Danke. So, Spannbäume. Also, wir reden über Teilgraphen eines gegebenen ungerichteten Graphen. Und diese Teilgraphen, das sollte Ihre Intuition sein, die sind so dünn, dass es dünner nicht geht. Was heißt dünn? So wenige Kanten wie irgend möglich. Die sind so dünn, wie es dünner nicht geht, aber sie haben immer noch den Zusammenhang, ja, der im Graphen besteht. So, und wenn ein Graph einen Spannbaum besitzt, ist er dann zwangsläufig zusammenhängend? Einen Spannbaum zu besitzen heißt, dass die Knotenmengen, die sind identisch. V ist die Knotenmenge des ungerichteten Graphen und der Spannbaum, der hat Knotenmenge V', aber V' soll gleich V sein. Der Spannbaum, der soll ein Teilgraph sein und Teilgraph heißt, bitteschön, Knotenmenge identisch und Kantenmenge muss im Kantenmenge des Teilgraphen ist enthalten in der Kantenmenge des ursprünglichen Graphen. So, wenn ich einen Spannbaum habe, bin ich als ungerichteter Graph zusammenhängt? Ist der Baum zusammenhängt? Ja, so ist er definiert. Und ich habe ein Teilgraph, der zusammenhängt ist, ja, dann bin ich aber erst recht zusammenhängt. Ja? So, gucken wir mal Spannbäume. Hat viele Spannbäume, wenn wir viele Kreise haben. Und da sehen Sie eine Auswahl. Wir lassen einfach die äußeren vier Kanten weg. Haben wir den Zusammenhang zerstört? Nö, der ist immer noch da. Wir kommen von irgendwo nach überall hin. Ne? Ohne Probleme. So, was haben wir hier gemacht? Da haben wir gesagt, bei dem zweiten Baum, dann nehmen wir die Innenkanten bis auf eine weg und nehmen die abschließende Kante hier oben weg. Ne? Ist prima, es ist ein Baum, es ist kein Kreis drin. Wenn natürlich dann zusammenhängt, ja. Und dann, gut, Frage, ist das ein Baum? Ist das ein Spannbaum, sollte ich sagen? Ja?
Nein, das ist kein Spannbaum, aber es nicht alle Knoten beinhaltet von dem Grafen und es hat einen Kreis.
Also richtig. Der ist, dem gehört gleich zwei Strafzettel verpasst. Der erste Strafzettel dafür, dass er nicht alle Knoten überdeckt. Ja? Die Knotenmenge dieses Baums ist nicht V, das V' ist ungleich vom V. Und der zweite Strafzettel ist, bitteschön, ich habe hier einen Kreis. Und das sollte in einem Baum nicht passieren. Okay, so. Jetzt ist die Aussage, es gibt mindestens einen Spannbaum, dann und nur dann ist der Graph zusammenhängend. Gerade habe ich versucht zu argumentieren, wenn ich einen Spannbaum habe, dann bin ich zusammenhängend. Aber ich versuche jetzt mehr zu sagen. Ich versuche nämlich zu sagen, bitteschön, das ist eine äquivalente Charakterisierung. Wenn ich zusammenhängend bin, sorry, ich gehe jetzt erst von links nach rechts. Wenn ich einen Spannbaum habe, das haben wir gerade argumentiert, dann ist der Graph auch zusammenhängend. So, jetzt umgekehrt. Wir nehmen an, wir sind zusammenhängend und ich möchte einen Spannbaum finden. Wie würden Sie mir sagen, konstruiere mal einen Spannbaum? So, wir schauen uns den Graphen von gerade vorhin an, den K5. Es ist nicht der K5, Teilgraph von dem K5. So, der ist vorgegeben und das ist der Graph G. Aus dem soll ich jetzt einen Spannbaum produzieren. Da würde ich sagen, naja, gucke ich doch mal, was passiert, wenn ich diese Kante rauswerfe. Verliere ich durch Entfernen dieser einen Kante, verliere ich den Zusammenhang? Kann ich je zwei Knoten, die ich vorher verbinden konnte, immer noch verbinden? Ja, könnten Sie sagen, ja, das sind die Bedenkenträger. Ja, es könnte sein, dass es einen Weg gibt von zwischen zwei Knoten und dieser Weg hat diese Kante benutzt. Okay, dann könnte es sein, dass der Weg zum Beispiel die Kante in dieser Richtung benutzt hat. Tja, was würden Sie dann sagen? Dann benutzt doch statt dieser einen Kante, die ja nicht mehr da ist, den Weg von zwei Kanten. Kannst du außen rum gehen. Alles ist gut. Okay, so. Kann ich das Rezept wiederholen? Das geht nicht. Da hatten wir uns gerade zwei Strafzettel eingefangen. Das geht nicht. Da hätten wir den Zusammenhang verloren. Und fertig. Weil jetzt, dünner können wir nicht mehr werden. So, und was ist das allgemeine Prinzip? Wir wählen irgendeine Kante aus. Wenn diese Kante zum Kreis gehört, raus. Warum können wir sie rauswerfen? Weil sie zum Kreis gehört. Wann immer, ne, stellen Sie sich vor, hier ist der große Graph und dann haben wir hier in dem großen Graph einen kleinen Kreis. So, und diese Kante, die haben wir rausgeworfen. Ja, prima. Nicht? Wenn ich jetzt einen Weg habe für den Zusammenhang zwischen irgendwelchen zwei Knoten, der diese Kante benutzt hat. Stattdessen benutzen wir den Weg, der der Kreis liefert. Und alles ist gut. Der neue Graph hat eine Kante weniger, ist aber noch immer zusammenhängend, weil wir ja die Kante nur rausgenommen haben, wenn sie in einem Kreis hängt und deshalb uns Umwege liefert.
Aber wenn wir jetzt blindlings jeden Kantenfeld in einem Kreis liegen, wäre es dann nicht praktisch ein Greedy-Algorithmus, den wir darauf anwenden und können Sie dazu finden, dass wir am Ende nicht schaffen, einen Baum noch zu erzeugen?
Wir machen das Kante nach Kante. Eine Kante nach der anderen. Nach der anderen. Völlig egal. Völlig egal. Weil wichtig ist für uns, dass der Zusammenhang, der vorher bestand, für je zwei Knoten immer noch derselbe ist. Ja, das ist wichtig. Und dieser Zusammenhang, der bleibt bestehen, weil wir einen Kreis haben. Der Kreis liefert uns Umwege. So, nicht, bis alle Kreise zerstört sind und wenn wir keine Kreise mehr haben, bitteschön, dann sind wir kreisfrei und zusammenhängend, wir sind ein Baum, Dankeschön. Ja, und das war's. Was ist die Intuition? Spannbaum, das sind die kleinsten zusammenhängenden Teilgraphen eines zusammenhängenden Graphen. Und warum ist das so? Es könnte ja noch kleinere geben. Noch kleinere Graphen, die immer noch zusammenhängend sind, aber dann halt tatsächlich echt enthalten sind in einem Spannbaum. Naja, die Argumentation ist, ein solcher kleinster zusammenhängender Teilgraph enthält keine Kreise. Weil wenn er einen Kreis enthalten würde, könnte ich tatsächlich irgendeine Kante dieses Kreises rausnehmen und mit Hilfe der Umwege, die der Kreis mir liefert, hätte ich noch den alten Zusammenhang. Also ein kleinster zusammenhängender Teilgraph enthält keine Kreise und bitteschön, wenn er zusammenhängend ist und keine Kreise enthält, dann muss er ein Baum sein. Ne? Kleinste Spannbäume sind automatisch die kleinsten zusammenhängenden Teilgraphen eines zusammenhängenden Graphen. Ja, das sollte die Intuition sein. So, und jetzt gehen wir jetzt machen wir mal unser Wissen zu Geld. Und zwar besitzen wir eine Firma, die Leitungen für das Kabelfernsehen verlegt. Wir haben verschiedene, wir müssen jetzt eine neue Siedlung an das Kabelfernsehnetz anschließen, haben die Hauptleitung, die kommt hier an und dann wird für alle möglichen Häuser, das sind die Häuser A bis H, wir haben für alle möglichen Häuser Kosten für den Anschluss an das Kabelfernsehen aufgeschrieben. Einige Verbindungen, zum Beispiel von der Hauptleitung direkt zum Haus H, die sind so astronomisch teuer, dass sie gar nicht aufgeführt worden sind. Ja? So, und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt all diese Verbindungen tatsächlich bauen würden, die Kanten, das habe ich nicht gesagt, die Kantenbeschriftungen, das sind in 1000 Euro, die Kosten, die wir brauchen, um tatsächlich die Leitung zu verlegen. Ja. Wenn wir jetzt all diese Leitungen tatsächlich so wie beschrieben verlegen würden, dann wären die Kosten astronomisch hoch. Aber was brauchen wir wirklich? Ja.
Wir müssen einen Baum daraus machen, und zwar müssen wir zuerst die teurere Leitung rausstreichen.
Also zuerst mal, wir sollten einen Baum uns anschauen, weil der Baum, der hat kein Fett. Wir sollten uns einen Spannbaum anschauen, weil der Spannbaum ist der kleinste zusammenhängende Graph. Das ist der dünnste, nicht der dümmste, sondern der dünnste Teilgraph. Sondern sagen Sie, ich soll die teuersten Leitungen rauswerfen.
Die teuersten können wir Teil des Kreises
sind. Okay. Es gibt verschiedene Methoden, um das zu tun. Ich würde mal damit beginnen, dass ich optimistisch bin. Ich nehme einfach mal die billigsten. Und wenn wir das machen würden, dann würden wir sagen, ja, diese Verbindung, ich spiele mir das mal zusammen durch, diese Verbindung von Haus G und Haus H, die nehmen wir. Und diese Verbindung von Haus H und Haus C, die nehmen wir nacheinander. eine Entscheidung nach der anderen. Wir beginnen mit der Einser-Entscheidung und jetzt die beiden Zweier-Entscheidungen. Und dann sagen wir die Vierer-Entscheidung an dieser Stelle. Die Vierer-Entscheidung an dieser Stelle. So, und dann geht es weiter mit der Sechser-Entscheidung. Da habe ich eine Sechser-Entscheidung gesehen. An dieser Stelle. Ja? Brauchen wir nicht. Warum? Wir haben den Zweier, wir haben den Vierer, wir haben den Zweier, den Sechser brauchen wir nicht. Weil Haus H wird über den Leitungsweg Hauptleitung, Haus C, Haus H tatsächlich schon versorgt. Ne? Das wäre die eine Greedy-Heuristik, die sagt, Mensch, immer die leichteste Kante nehmen, aber nur dann, wenn sie keinen Kreis schließt. Ne? Es gibt andere Heuristiken, Sie haben eine weitere Heuristik genannt. So, nicht? Und wenn wir das so machen würden, da sehen Sie hier die beiden Zweier, die haben wir tatsächlich genommen, den Vierer haben wir genommen, den Sechser, den haben wir ganz schön ausgelassen, den Vierer an dieser Stelle auch genommen und die verbleibenden Entscheidungen sehen Sie da eingezeichnet. So, kümmern wir uns, das ist der Begriff eines minimalen Spannbaums, kümmern wir uns um das Problem eines minimalen Spannbaums? Nein, das werden Sie dann mit sehr viel größerem Detail in der Veranstaltung Algo 1 machen. Da geht es dann darum, den Algorithmus, Ihr Verfahren als korrekt nachzuweisen natürlich, aber auch zu sehen, dass Sie feilschnell sind, ja? Dass dieses Problem wirklich keinen Widerstand leistet. So, was haben wir bisher gemacht? Wir haben uns gekümmert um ungerichtete Bäume. Was ich jetzt machen möchte, ist gerichtete Bäume mir anschauen und dann damit auch zu einem relativ großen, größeren Kreis von Anwendungen zu kommen. So, was ist ein gewurzelter Baum? Das ist ein Baum, der hat noch Kantenrichtungen. Das sollte die Intuition sein. Genauer die Intuition wäre, wir fangen mit einem ungerichteten Baum an, haben einen Knoten als Wurzel ausgewählt, deshalb heißt das Ding gewurzelter Baum. Haben einen Knoten als Wurzel ausgewählt und richten dann die Kanten von der Wurzel weg. Was meine ich damit? Hier ist ein ungerichteter Baum. Und ich würde die Wurzel auswählen als den Knoten A an dieser Stelle und richte alle Kanten von der Wurzel weg. Das heißt, bitteschön, es geht dann von A nach B, von B nach D und dann in den linken Teil gewissermaßen von B nach C beziehungsweise indirekt dann nach E und F. So, was zum Teufel heißt es, alle Kanten so zu richten, dass sie von der Wurzel wegführen? So, und hier sollten wir uns jetzt Gedanken machen. Ich möchte jetzt ohne einen Bezug auf ungerichtete Bäume, ungerichtete Versionen von Bäumen zu machen, eine Definition eines gewurzelten Baums erreichen. Wichtig bei dieser Diskussion ist, dass wir eine Wurzel haben, die wir ausgezeichnet haben. Was würden Sie vorschlagen? Nehmen wir mal an, dass die Wurzel der Knoten W ist. Mit Wurzel W in V. Welche Forderungen würden Sie aufstellen? Das ist jetzt, das wird ein gerichteter Graph sein müssen. Ja, an dieser Stelle, gerichteter Graph. Welche Forderungen würden Sie aufstellen, damit wir sagen können, ja, das sollte ein gerichteter, gewurzelter Baum sein? Okay. Ja. Und mehr. Weitere Anforderungen. Ja?
Dass kein Knoten im Eingangsgrad von größer als 1 hat.
Okay, weiter. Bäume schaut man sich auch oft in der Analogie zu, wie sagt man, zu Familienbäumen an. Ja? Da würden Knoten entsprechen Elternknoten beziehungsweise Kinderknoten. Nicht? Und die Eigenschaften, einen Ingrad zu haben von höchstens 1, heißt, ich habe ein Elternpaar und nicht zwei. Ja? Das ist also von der Perspektive der Ahnenbäume oder Familienbäume äußerst vernünftig. Welche weiteren Anforderungen? Wir haben nämlich jetzt noch einen extrem schönen gewurzelten Baum, nicht? Nein, der nicht. Ja, der auch nicht. Die sind schon alle tot, aber wir brauchen noch etwas. Was fehlt noch? Ja? Was fehlt noch? Können wir einen Kreis enthalten? Intuitiv nicht, ne? Das ist schon ausgeschlossen. Aber was fehlt noch? Da fehlt was Wichtiges. Ja? Ja, V-Strich. Was ist V-Strich? Ja, aber das soll ja ein gewurzelter Baum sein, das G. Das soll selbst schon ein gewurzelter Baum sein. Was fehlt? Aha, schwach zusammenhängend. Was genau heißt das? Sie sagen, das heißt, die Wurzel erreicht alle. So, dann gucken wir uns das mal an. Besitzt genau einen Knoten mit 1 Grad 0. Erste Anforderung. Für jeden Knoten gilt, es gibt in G einen Weg von der Wurzel, es gibt für jeden Knoten gilt, der 1 Grad ist höchstens 1. Und dann haben wir, es gibt in, für jeden Knoten gibt es einen Weg von der Wurzel zum, zum Knoten V. Und das sollte, diese drei Anforderungen, die sollten ausreichen, damit wir tatsächlich die Intuition formalisiert haben, bitteschön, du gewurzelter Baum bist die gerichtete Variante eines ungerichteten Baums. Ja. Ja. Also hier ist natürlich auch die Wurzel erfasst, ne? Deshalb das kleiner gleich 1. Wenn wir die Wurzel ausschalten würden, dann könnten wir sagen, Ingrad ist gleich 1. Mit der Bedingung 1 und 3. Ja, nicht? Machen wir es mal so. Da sitzt die Wurzel in Grad 0. Sie ist allein und einsam. Und alle Knoten haben hier den Grad 1, haben sogar einen Kreis. Das sollte kein Baum sein. Ne? Das ist die Bedingung 1. Ein Grad der Wurzel ist 0. Ich habe hier immer Ingrad geschrieben, das sollte 1 Grad sein. Ja, ich habe den 1 Grad der Wurzel ist 0 und der 1 Grad aller anderen Knoten, der ist höchstens 1. Bitte? Nochmal? Ja. Ja, die Wurzel für sich genommen wäre ein gewurzelter Baum, aber das, was da sonst noch drumherum liegt, ja, das müssten wir ja, wenn das in dem V drin sein soll, mit betrachten, würde gegen die Definition verstoßen, auch gegen die Intuition. Ne?
Aussage 2 ist dann, dass wir mit dem ganzen Baum nur eine Wurzel haben, implikativ zu der Aussage, dass wir keine Kreise im Baum haben. Das heißt, meine Aussage, dass die dritte Aussage ist, dass wir keine Kreise im Baum haben, doch richtig.
Gut, es gibt genau einen Knoten, das ist ja auch hier gefordert, ne? Es gibt genau einen Knoten mit 1 Grad 0. Ne?
Genau, dann können Sie statt 2 auch sagen, es gibt keine Kreise im Baum.
Ja, nicht das mit den Kreisen, das ist so eine Sache, weil ist das jetzt ein Kreis? Lass mal die Finger lieber von. Okay, so, das ist die Definition eines gewurzelten Baums. Okay, gut, machen wir nach der Vorlesung. So, die Begriffe, die wir brauchen, neben den Begriffen aus den ungerichteten Bäumen, innere Knoten, tiefe Höhe, Eltern und Kinder. So, Blätter, was sind die Blätter? Einfache Definition. Nichts anderes als alle Knoten, die einen Ausgrad von 0 haben. Knoten, die weder Wurzeln noch Blätter sind, die heißen innere Knoten. Das heißt also, ja, wenn wir uns dieses Bild von einem Baum vorstellen und wenn wir in diesem Bild die Spitze als Wurzel und die Fransen hier unten als Blätter nehmen, dann ist all das, was da drinnen ist, ein innerer Knoten. So, Höhe, Länge eines längsten Weges von V zu einem Blatt. So, was ist die Höhe? Sie müssen sich bei Höhe vorstellen, Sie sind irgendwo im Baum, hier haben wir die Wurzel, und ja, was ist die Höhe? Sie stellen sich vor, Sie stehen auf dem Knoten V und Sie schauen herunter. Weil Sie möchten wissen, wie hoch Sie sind. Ja? Sie schauen herunter und dann wäre das nichts anderes als die maximale Länge eines in V beginnenden Weges runter zu einem Blatt. So, und was ist die Tiefe von V? Naja, die Tiefe von V, Sie stellen sich vor, dass Sie nach oben schauen, zur Wurzel hin, ja, und bitteschön, das ist die Länge des Weges von V rauf zur Wurzel. Was ist die Höhe des Baums? Das ist die Höhe der Wurzel, ja, wie weit nach unten kann die Wurzel schauen? Und was ist die Tiefe des Baums? Naja, das ist halt die maximale Tiefe eines Blattes. Tiefe und Höhe, stimmen die überein? Ja? Ja, die stimmen überein. Ne? Wenn ich maximal nach unten schaue, dann kann ich an der Stelle, wo ich den maximalen Punkt habe, halt maximal nach oben schauen. Ne?
So, der Mann.
Höhe ist die Länge eines längsten Weges zu einem Blatt, von V aus zu einem Blatt. Ja, genau, genau. So, und dann haben wir natürlich wichtige Begriffe, nämlich Begriffe wie Elternknoten. Was ist mein Elternknoten? Naja, der eine Knoten, der mir diese eine Kante, ich habe ja Ingrad, Eingrad, 1, das ist der Knoten, der eine Knoten, der mir die eine Kante geschickt hat. Das ist mein Elternknoten. Und was sind meine Kinder? Oh, da kann ich mehrere haben, weil ich habe ja möglicherweise einen hohen Ausgrad. Ja, gut. So, wenn wir uns anschauen, nicht gerichtete, sondern ungerichtete Bäume, dann macht auch der Begriff des Durchmessers Sinn. Und zwar, Durchmesser ist die Länge eines längsten Weges. Aber wir sind jetzt ungerichtet. So, und ich habe jetzt gesprochen darüber, dass die Induktion für die Informatik so verdammt wichtig ist. Und jetzt will ich mal Butter bei die Fische nehmen. Wie bestimmen Sie? Sie müssen jetzt einen Algorithmus entwerfen, eine Rechenvorschrift. Wie würden Sie die Tiefe des Baums B, gewurzelter Baum. Wie würden Sie die Tiefe des Baums B bestimmen? Was wäre Ihre Rechenvorschrift? Also, Tiefe von B möchten wir bestimmen. Hier ist der Baum. Und dann könnte es sein, hier ist die Wurzel und es gibt insgesamt sogar drei Kinderchen. Aber ein erstes, ein zweites, ein drittes Kindchen mit den drei Teilbäumen. So. Sie denken jetzt bitte rekursiv. Was wir bestimmen möchten, das ist die Tiefe. Was ist die Tiefe? Die Tiefe ist die Länge des längsten Weges von der Wurzel runter zu einem Blatt. Das ist die Tiefe. So, Sie denken rekursiv. Sie sagen, okay, ich habe ein Programm geschrieben, Tiefe von Knoten. Und ich als Wurzel W sage, Kinderchen, W1, W2, W3. Ich bin ein Elternknoten und ihr macht die Arbeit für mich, weil das ist so. Um Tiefe von W zu bestimmen, rufen wir auf Tiefe von W1. Was kommt zurück? Die Tiefe dieses Teilbaums. Tiefe von W2, die Tiefe des zweiten. Tiefe von W3, die Tiefe des dritten. Ja, und wie komme ich auf die Tiefe von W? Tiefe von W ist nichts anderes als das Maximum von Tiefe von W1, Tiefe von W2, Tiefe von W3 plus 1. Und fertig. Geht es noch einfacher von der Konzeptionalisierung? Das ist vollständige Induktion. Das ist genau dasselbe wie tatsächlich ein rekursives Programm. Okay. Ja, ich habe den Basisfall ausgelassen. Ne? Will das der Einfachheit halber, würde ich das Ihnen überlassen wollen. So, und jetzt die nächste Frage. Wie bestimmen Sie den Durchmesser? Das ist rasant schnell. Weil, ja, Entschuldigung, wie oft schauen Sie sich diese Kante an? Ich gehe jetzt zurück zu dem Tiefenproblem. Wie oft schauen Sie sich diese Kante an? Wie oft schaut sich der Algorithmus diese Kante an? Ja, der sagt, komm, Kindchen, mach mal. Und dann schaue ich mir, motiviert durch diese Kante, deine berechnete Tiefe an. Einmal schauen wir uns tatsächlich diese Kante an. Ja, verursacht diese Kante Kosten. Einmal. Und zwar hier an dieser Stelle, ich muss das Maximum ja ausrechnen. Und was ist mit dieser Kante? Wie viel Kosten verursacht sie? Einmal gucken wir sie uns an. Das ist richtig, richtig schnell. Hier an dieser Stelle. Und du, mein lieber Freund, du bist genau dasselbe Spiel in Grün. Einmal richtig schnell. Das ist Blitzgeschwindigkeit. So, und jetzt machen Sie mal den Durchmesser mit derselben Blitzgeschwindigkeit. Will ich nicht wirklich reingehen, weil das ist nicht so ganz einfach. Aber gehen wir doch vielleicht rein, wenn eine Idee da ist. Ja? Ja. Aber in welcher Form Sie sagen, ja, das hat jetzt was mit Tiefen zu tun. Und ob das was mit Tiefen zu tun hat. Und Tiefen können wir richtig schnell. Aber ist es notwendigerweise so, dass es die Tiefe, dass wir die beiden größten Tiefen dieser drei Bäume nehmen müssen? Was ist der Durchmesser? Der Durchmesser ist 4. Machen wir das mal rot. Und er geht nicht über die Wurzel. So einfach ist das nicht, aber die Idee ist Gold wert. Die Idee sagt, lass nicht locker. Wenn du dir vorstellst, wie die Tiefe berechnet wird, dann wird die rekursiv berechnet, von den Blättern aufwärts. Und an dieser Stelle, wenn dein rekursiver Algorithmus von den Blättern aufwärts, der wird ja, das Kind wird ja aufgerufen, du bitteschön, mach mal deinen, berechne mal deinen Durchmesser. Und mehr wollen wir haben. Nicht nur den Durchmesser, rekursiv berechnet, sondern auch, wie Sie sagen, die Tiefe. Wir fordern die Kinder auf, ihr berechnet jetzt rekursiv Tiefe und Durchmesser. Ja, was soll denn, bitteschön, was soll denn an dieser Stelle, ja, nicht, also das ist, was soll der Durchmesser sein? An dieser Stelle, das ist der Durchmesser, das ist die Länge eines längsten Weges irgendwo im Baum. Dieser Weg muss nicht über die Wurzel führen, sondern ist irgendwo im Baum. So, und wenn Sie jetzt einen Algorithmus bauen würden, dann würde dieser Algorithmus rekursive Programmierung von den Blättern aufwärts die Tiefen berechnen und jedes Mal, wenn er an einem Knoten ist, schauen, habe ich da vielleicht einen ganz langen Weg? Ich schaue mir, in diesem Fall sind es tatsächlich nur zwei Knoten, ich schaue mir die größten Tiefen der beiden Kinder an, summiere die auf und gucke, ob ich den bisherigen Rekord brechen kann. Und wenn ich den brechen kann, dann melde ich das zurück an meine Elternknoten. Ich melde ihnen aber auch, weil möglicherweise geht der Durchmesser, der längste Weg im Baum, ja gar nicht über diesen Knoten von einem ersten zu einem zweiten Teilbaum, sondern er geht einfach über diesen Knoten hinweg. Ich melde auch an meinen Elternknoten die Tiefe. Tiefe und Durchmesser. Ne? Die werden berechnet, nach oben gemeldet. Und was haben wir? Ein Algorithmus, der hat dann eine Laufzeit von 2 mal n. Ja? Weil Sie müssen dann halt, jede Kante verursacht Kosten, einmal für die Tiefenberechnung und einmal für die Berechnung des Durchmessers. So, also, das war Grund, ja, für diesen Ausflug. Es ist mir ein Anliegen, ja, vollständige Induktion, das ist nicht zum Leiden, sondern das ist zum Verstehen, wie die rekursive Programmierung funktioniert. So, okay, das hatten wir aber schon. Ach so, Tiefe und Höhe. Also, der Knoten A hat welche Tiefe? Ja, Tiefe war von der Wurzel runter gucken. Wenn ich auf mich selbst gucken soll, dann muss ich den Kopf gerade halten, 0. Nicht, wenn ich aber dann die Höhe anschaue, Länge des längsten Weges von der Wurzel, das bin ich, Knoten A, runter zu einem Blatt. Blätter sind E, F und D, 3. Ich habe genau ein Kind und das ist das B. B hat welche Tiefe? Naja, um 1 weniger halt. Eine Tiefe, ich bin als B eine Tiefe unter der Wurzel. Ich habe eine Tiefe von 1. Meine Höhe ist um 1 weniger, 2. Und bitteschön, ich habe 2 Kinder. C hat die Tiefe von, bitteschön, wie weit bin ich unter der Wurzel? 2 Schritte. Habe eine Tiefe von 2, ich habe eine Höhe von 1 und ich habe auch 2 Kinder, E und F. Hat genau 2 Kinder, E und F. So, und dann haben wir die Knoten D. E und F, und das sind aber die Blätter und die haben alle eine Höhe von 0 und die Tiefe, das ja, macht keinen die Tiefe ist unterschiedlich, ja? Eine Tiefe von 3 für E und F und eine Tiefe von 2 für das D. Was ist der Durchmesser? Dazu müssen Sie an die ungerichtete Version denken. Ja? Die Kantenrichtungen sind weg. Die ungerichtete Version. Ja? 3. Ne? Es ist länger als von E zu C, B und A, beziehungsweise von F denselben Weg zu durchlaufen, geht nicht. Ne? Und in diesem Fall ist es halt so, ja, dass der längste Weg, der würde gehen, wenn wir das F ausgewählt hätten als Wurzel. Ja, kann ja sein, dass wir, das haben wir ja gar nicht gesagt, bei der Beschreibung dieses Algorithmus, wir haben nicht gesagt, von welchem Knoten gehst du denn aus als Wurzel. Das ist ja ein ungerichteter Baum. Ja, von irgendeinem Knoten, das ist sowas von läppisch egal. Sie nehmen irgendeinen Knoten, nehmen den als Wurzel. Hätten wir jetzt den Knoten E, sorry, hätten wir den Knoten D genommen, dann wäre tatsächlich der längste Weg an dem an der Wurzel vorbeigegangen. Ja? Hätte den Knoten, hätte die Wurzel gar nicht erreicht. Okay, so, Binärbäume. Tja, Gott, also Kinderreichtum, wir sind in China. Ja? Kinderreichtum, ich weiß es nicht. Ich sollte mir doch nicht die Zunge verbrennen. Gut, also das lassen wir mal lieber. Was ist ein Binärbaum? Ein Binärbaum, das ist ein Baum, ein gewurzelter Baum, der die Eigenschaft hat, dass jeder Knoten höchstens zwei Kinder hat. So, und dann unterscheiden wir volle Binärbäume und volle Binärbäume, bitteschön nicht durcheinander bringen mit vollständigen Binärbäumen. Volle Binärbäume haben die Eigenschaft, dass jeder Knoten genau zwei Kinder hat. Aber die Bäume selbst können sehr unregelmäßig sein. Und dann schauen wir uns halt dieses Beispiel eines unregelmäßigen vollen Binärbaums an. Oh, ich habe zwei. Und ich auch. Und ich? Nee. Oh, und ich habe auch zwei. Und ich? Nein. Ja, und Sie sehen, das ist ein sehr unregelmäßiger Baum. Trotzdem ist er, wird er voller Binärbaum genannt. So, und was ist ein vollständiger Binärbaum? Das ist ein deutscher voller Baum. Weil da ist jeder Knoten, hat den Ausgrad 2. Und da ist er. Ausgrad 2 für jeden Knoten, also ein voller Baum. Alle Blätter haben dieselbe Tiefe. Ja? Das ist eine, als ob Sie mit der Heckenschere durch den Baum gegangen sind und ja, haben überall was abgeschnitten. Okay. Binärbäume. Haben wir zwei Beispiele. Ist das ein Binärbaum? Wurzel ist B. Ja, mein lieber Freund, du hast doch drei Knoten, drei Kinder. Ja? Du bist kein Binärbaum. Und du? Ja, du hast auch hier nur ein Kind. Ist doch egal. Hat doch nur die Eigenschaft zu erfüllen, höchstens zwei Kinder an der Wurzel, ist das erfüllt und überall sonst ist es auch erfüllt. Also GA ist, GB nicht. Und schauen Sie mal, die beiden Bäume kommen tatsächlich von demselben ungerichteten Baum. Es sind verschiedene Arten, diesen ungerichteten Baum, den Sie hier sehen, zu richten. Und in dem einen Fall sind wir binär, in dem anderen halt nicht. Das ist halt so eine kleine Sonderlichkeit. So, und nochmal ein Beispiel mit einer vollständigen Induktion. Möchten gern wissen, bitteschön, wie viele Knoten hast du denn in Tiefe 3? Naja, gut, also wie viele Blätter habe ich denn in Tiefe 3? Ja, das kann ich ja zählen, 8 Stück. So, jetzt denken wir rekursiv und bitteschön, wie viele Knoten hat ein vollständiger Binärbaum der Tiefe 0? Wie viele, nicht Knoten, ich sollte Blätter fragen, aber die Antwort ist immer noch dieselbe. Ein. Wie viele Blätter hat ein vollständiger Binärbaum der Tiefe 1? 2. Tiefe 2. 4. Ach, bin ich blöd. Es verdoppelt sich doch immer. Aha. Das heißt, wenn ich mir anschaue, die Anzahl der Blätter für Tiefe T plus 1, dann ist das nichts anderes als die Anzahl der Blätter in Tiefe T. Und bitteschön, wenn ich dann noch weiß, wie viele Blätter in Tiefe 0 ich habe, nämlich 1, dann habe ich hier eine Rekursionsgleichung vorliegen und diese Rekursionsgleichung, die haben wir in ähnlicher Form, ich glaube nicht genau äquivalent, in ähnlicher Form schon für die Reiskornlegende uns angeschaut gehabt. Ja? Was wäre die Vermutung? Die Vermutung wäre zu sagen, bitteschön, du bist 2 hoch 0. Das ist keine Vermutung, das ist so. Und dann würden wir sagen, und lassen Sie mich wieder eine vollständige Induktion richtig kompakt aufschreiben, ja? Sodass man sieht, worum es geht. So, dann würde ich sagen, Blätter von T, T plus 1, weiß ich nicht, aber die Vermutung wäre natürlich, Blätter von T, und die Vermutung schreibe ich jetzt an dieser Stelle auf. Blätter von T, das ist die Vermutung, ist 2 hoch T. Ja, dann würde ich sagen, Blätter von T plus 1 weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das das Doppelte ist. Ich will die Vermutung zeigen. Und zwar ganz kurz. Ja? Das ist, was ich weiß. Doppelte der Anzahl der Blätter für Tiefe T. So, hier weiß ich aber auch, Induktionsannahme, wir machen nämlich eine vollständige Induktion, dass meine Vermutung zutrifft. 2 hoch T. Ja, 2 hoch T plus 1 ist nichts anderes als 2 mal 2 hoch T. Und fertig. Ja, vollständige Induktion. Und wir haben uns im Wesentlichen durch diese eine Zeile mit der Rekursionsgleichung an dieser Stelle die nächsten 3 Folien geschenkt. Ja, und da ist dann, wie formalisiert, da sehen Sie die Rekursionsgleichung. Und dann zeigt man mit vollständiger Induktion. So, wie viele Knoten haben wir? Naja gut, hier ist das Bild, aber glaube ich schon hilfreich. Wie viele Knoten haben wir? Naja, wir haben so viele, wie man Anzahl Blätter hat, plus die Anzahl der Älterknoten zu Blättern. Das ist dieselbe Zahl wie die Anzahl der Blätter eine Tiefe weniger. 2 hoch 4 unten, dann 2 hoch 3, dann 2 hoch Quadrat, dann 2 hoch 1, dann 2 hoch 0. Was Sie nie vergessen sollten, schreibt das nochmal auf. Die Summe der ersten n-Zahl ist n mal n plus 1 halbe. Die Gleichung können Sie an dieser Stelle definitiv, aber nicht generell vergessen. Die geometrische Reihe, Summe a hoch i, i gleich 0 bis n, a auch n plus 1 minus 1 durch a minus 1, sollten Sie auch nicht vergessen. Definitiv nicht, an dieser Stelle erst recht nicht. So, wenn wir a gleich 2 setzen, dann wird uns gesagt, bitteschön, wie viele Knoten hat ein vollständiger Binärbaum der Tiefe n? Ja, da muss ich a gleich 2 setzen. Da werden all die Zweierpotenzen aufsummiert. Und bitteschön, was da rauskommt, ist 2 hoch n plus 1 minus 1. Oh, um Gottes Willen, da muss ich ja noch durch 2 minus 1 teilen. Das kriege ich gebacken, das ist 1. Das heißt, was ich hier oben habe, ist die Anzahl der Knoten, ist 2 hoch n plus 1 minus 1. Und das einfach durch eine Anwendung, ups. Und hier sehen Sie das Argument ausgeführt mit t anstelle von n. Ja, nicht? Also, was wir gezeigt haben, die Anzahl der Blätter bei einem vollständigen Binärbaum der Tiefe t ist 2 hoch t. Und die Anzahl der Knoten, das ist im Wesentlichen um den Faktor 2 mehr. So, das haben wir jetzt gemacht. Wo hat man Bäume? Ein Informatiker denkt in Bäumen. Das tun sie. Ja? Warum? Ja, weil sehr vieles hierarchisch ist. Und Bäume drücken Hierarchien aus, Strukturen. Stammbäume, ja, das war das Wort, nicht Familienbaum, sondern Stammbaum, ja, was ich gesucht hatte. So, Entwicklungen zu verfolgen. Stammbäume, in der Bioinformatik sind Sie an phylogenetischen Bäumen interessiert. Bitte schön, Anwendung für wichtige Anwendung von Bäumen. Hierarchische Strukturen, ob das jetzt eine Firma und ihre Organisationsstruktur ist oder was Billiges wie die Verzeichnisstruktur in jedem modernen Betriebssystem. Datenstrukturen. Ja, ich soll Daten finden. Ja, aber bitteschön, das macht man mit Bäumen. Ja? Ich soll Daten einfügen, entfernen. Ich soll billigste Daten suchen. Das mache ich mit Bäumen. Rekursive Definitionen zu veranschaulichen, Syntaxbäume, das machen wir gleich. Ganz, ganz wichtige wichtige Anwendung. Rekursionsbäume zu verstehen, ganz, ganz wichtige Anwendung, weil das ist dasselbe wie rekursiv programmieren zu können. Komplexe Entscheidungen systematisch aufzulisten, Spielbäume und Entscheidungsbäume, das sind Anwendungen von Bäumen. Und das Erstaunliche ist, in den meisten dieser Anwendungen haben Sie tatsächlich gewurzelte Bäume vorliegen. Nicht? Bei einer Verzeichnisstruktur, da haben Sie das Wurzelverzeichnis, Dankeschön. Genau. Da ist das Wurzelverzeichnis, nicht? Und vom Wurzelverzeichnis orientiert sich, richtet sich alles herunter. So, Syntaxbaum. Ja, nicht? Wir haben die Definition von Aussagen logischen Formen rekursiv durchgeführt. Und bitteschön, diese rekursive Definition möchte ich begleiten mit einem Baum, der diese rekursive Funktion, der die rekursive Struktur der Definition nachmacht. So, und das gucken wir uns jetzt hier an. Das haben wir uns schon mal angeschaut gehabt, gerade beim Beispiel Aussagen logischen Formeln. Und bitteschön, hier ist die aussagenlogische Formel nicht V0 oder die Äquivalenz zwischen V1 und V5. Und bitteschön, was ist der Baum dazu? Das ist der Baum dazu. Welche allererste Operation wird angewandt? Das oder. Welche anderen Operationen werden nachfolgend angewandt? Links die Negation und rechts die Äquivalenz. Negation, Äquivalenz und dann die beiden anderen aussagenlogischen Variablen. Für aussagenlogische Formeln ist der Syntaxbaum stets binär. Warum ist das so? Ja? Die Junktoren, die haben alle zwei Operanden. Ne? Ist es ein voller Binärbaum? Genau, die Negation sagt, nee, ich will auch mein Recht. Ja? Okay, Rekursionsbäume. Jetzt machen wir mal erstmal die Definition. So, Definition sieht furchtbar aus. Wir stellen uns vor, wir haben ein rekursives Programm und dieses rekursive Programm heißt sinnigerweise R. So, und wir stellen uns weiterhin vor, dass wir dieses rekursive Programm anfänglich aufrufen mit dem Parameter P. So. Das heißt, erster Aufruf ist das rekursive Programm mit Parametersatz P. Und da kann es dann passieren, warum der Pfeil da oben drüber? Ich möchte andeuten, dass das jetzt nicht notwendigerweise nur ein Parameter ist, sondern vielleicht zwei, drei Parameter. Kann ja sein, rekursives Programm. So, und das macht jetzt Aufrufe, nicht einen, nicht zwei, möglicherweise drei Aufrufe. Und das könnte sein für einen Parametersatz P1, für einen Parametersatz P2, für einen Parametersatz P3. Aber das geht ja dann immer so weiter. Es geht immer so weiter, wenn dort überhaupt rekursive Aufrufe kommen. Nicht? Und das könnte sein, dass ich hier vielleicht nur zwei rekursive Aufrufe habe. Kann ja sein, dass die Anzahl der rekursiven Aufrufe variiert. Dann hätte ich ein P21. Und dann habe ich ein P22. Nicht? Und das wäre dann der Baum der rekursiven Aufrufe. Baum von P. Okay. jetzt will ich mir mal anschauen. Binärsuche ist ein Beispiel, aber Binärsuche, wissen Sie, Python ist eine fantastische Programmiersprache. Leider Gottes hat Python ein großes Problem. Das kann Binärsuche nicht umsetzen. Und woran liegt das? In Python können Sie keine Arrays definieren. Sie haben keinen direkten Zugriff auf Positionen, was ärgerlich ist. Ja? Für die Algo 1 ist das richtig ärgerlich. Da brauchen Sie eine Programmiersprache wie C++, ja? Oder irgendwelche C-Varianten. Das ist ärgerlich. Binärsuche braucht Arrays, weil Sie damit sehr schnell suchen können. Ja? In Python suchen Sie sich zu Tode, das kann schon passieren. Es sei denn, Sie binden einfach eine Binärsuche programmiert in einer anderen Programmiersprache halt extern ein. Deshalb lasse ich das jetzt mal aus und wir springen zu den Türmen von Hanoi. Entschuldigung, wenn Ihnen das vielleicht... Ich weiß nicht, wie oft Sie das schon gesehen haben, aber ich möchte Ihnen das... Türme von Hanoi finde ich immer wieder völlig verwirrend. Es funktioniert, aber warum zum Teufel? Und ich möchte auch verstehen, Entschuldigung, diese Mönche in Hanoi, ja, wie viele von diesen schweren Steinen müssen die armen Leute denn schlören? Wie häufig, sollte ich sagen, müssen die Leutchen die Steine in Hanoi schlören? Ja? Das möchte ich verstehen. Türme von Hanoi, was ist das? Naja, das ist das hier halt. Drei Stäbe, 1, 2 und 3. Das ist die Ausgangskonfiguration. Ach so, nee, Entschuldigung, hier haben wir die Ausgangskonfiguration. Steine liegen auf dem ersten Stab, schön geordnet nach Größe. Und was wir machen wollen, wir wollen die Steine vom ersten auf den zweiten Stab bringen, aber wieder schön geordnet nach Größe. Es ist nicht erlaubt, einen großen Stein auf einen kleineren zu legen. Ist nicht verboten. Die Züge, die wir zur Verfügung haben, bewegen einen zu oberst liegenden Ring oder Stein von einem Stab zu einem anderen, auf den dieser Ring oder Stein passt. Nur dann erlaubt, wenn der Ring auf einen größeren gelegt wird. Oder wenn der Stab halt leer ist. So, Zielkonfiguration, alle Ringe nach Stab 2. So, die Kraft der rekursiven Programmierung, das Problem ist schwer. Ja, wenn Sie da 5 reicht schon, 5 Ringe haben, Sie werden, ja, ich weiß nicht, ob Sie Ihre mentale Gesundheit behalten. Ja? Aber hier ist die Lösung. Kommentar, bitteschön, nur Kommentar. Ne? Das sollten wir nicht zählen in irgendeiner Form als Länge des Programms. Bitteschön. Annahmen, Stab 1, Stab 2, Stab 3 ist eine Permutation der Zahlen 1 bis 3. Das soll natürlich für die 3 Stäbe stehen. Was wir machen sollen, die obersten n Ringe, sollen wir von Stab 1 auf Stab 2 bringen. Dazu hat unser Programm die Parameter n, Stab 1, Stab 2, Stab 3. Stab 1 muss nicht Stab 1 sein. Stab mit 1 hinten dran sofort ist nicht dasselbe wie der erste Stab, notwendigerweise. So, aber das können wir jetzt hier sehen. Wir fragen, wenn wir n gleich 1 haben, was tun wir? Puff, haha. Erster Stab, zweiter Stab, dritter Stab. Der eine Stein ist da, einen einzigen, ja, toll, clever wie ich bin, nehme ich den und lege ihn auf Stab 2. Fertig. Lege den obersten Stab von Stab 1 auf Stab 2 und fertig. Gut. Jetzt wird es interessant. Und jetzt fangen Sie an, induktiv oder rekursiv, wie immer Sie das nennen wollen, zu denken. Was passiert, wenn ich die obersten n-1 Ringe, nicht? Und die Situation an dieser Stelle ist welche? Ups. Erster Stab, zweiter Stab, dritter Stab. Da haben wir irgendwelche Ringe in Stab 1. irgendwelche Ringe in Start 2. Und irgendwelche Ringe passen auf Stab OK, dann dürfen die, dann sind die auch noch länger. Irgendwelche Ringe in Stab 3. Also, alles, was wir hier haben, passt auf das, passt auf das. Das ist die Zwischenkonfiguration. So, hier haben wir die verschiedenen Stäbe. 1, 2, 3, 4. Wir wenden Hanoi von N-1 Stab 1. Oh, da ist ja gar nicht mehr Stab 2, sondern Stab 3. Wir interpretieren das so, bitteschön. Wir bewegen die obersten N-Ringe von Stab 1 nach Stab 2 und nehmen den Stab 3 als Zwischenstation. Der soll uns helfen. So, und was machen wir hier? Wir sagen, bitteschön, was jetzt passiert nach dem ersten rekursiven Aufruf, passiert nichts. Zwischenzeitlich könnte aber durchaus etwas passiert sein für Stab 3. Ist unverändert. Moment. Quatsch. Wer unverändert ist, das ist Stab 2. So, und was ist passiert nach dem Aufruf Hanoi N-1 Stab 1 und bitte schön beachten, Stab 3 und dann Stab 2. Was ist passiert mit Stab 1? Da waren N-Ringe drauf. Alle bis auf den untersten sind bewegt worden. Der unterste ist noch, das ist ein kleiner, der ist noch da. Und wo sind die draufgeworfen worden, draufgelegt worden? Naja, hier drauf. Wie viele waren das? 1, 2, 3. Warum kann ich annehmen, dass die Situation tatsächlich so ausschaut? Vollständige Induktion, die wir sofort koppeln mit der Idee der rekursiven Programmierung. Dann wissen Sie mit vollständiger Induktion, dass was Sie machen richtig ist. Die vollständige Induktion sagt, das funktioniert. Kannst du annehmen. Der Parameter, wir machen nämlich eine vollständige Induktion nach groß n, der Parameter n-1 ist um 1 kleiner. Kannst du annehmen, dass das funktioniert, weil hier für n gleich 1 haben wir das gemacht. Funktioniert. Ja, und wenn das funktioniert, dann ist es doch tatsächlich so, dass von den n-Steinen, die wir auf Stab 1 liegen haben, alle runter sind. Bis auf den letzten. Ja, check. Und bitteschön, Stab 2, das ist ja der hier, ne? Das war Stab 1, hier haben wir Stab 2 und dort Stab 3. Stab 2 haben wir nur als Güterbahnhof benutzt, ja, Zwischenstation. Und was ist denn bitteschön mit Stab 3? Naja, hier ist ja unsere Anforderung, bewege die obersten N-Ringe von Stab 1 zu dem zweiten Parameter, zu dem zweiten, durch den zweiten Parameter beschriebenen Stab. Der zweite Parameter beschreibt den Stab, Stab 3. Also, bitteschön, ist alles, was sonst hier oben drauf war, da drauf gekommen und hier ist nichts. Na, so, jetzt große Überraschung. Was passiert mit dem Stab? Da werden wir doch clever sein und sagen, du, da drauf. Was sagt das Programm? Lege den obersten Ring von Stab 1 auf Stab 2. So, und was dann? Hanoi, ja, dieser ganze Kladderadatsch, der muss jetzt, wir haben jetzt gerade den Ring gelegt auf Stab 2. Dieser ganze Kladderadatsch, der soll jetzt, wie die Aufgabe das erfordert, gelegt werden auf Stab 2. Wir sollten Ziel, die obersten N-Ringe von Stab 1 auf Stab 2 legen. Nicht? Und bitteschön, das kriegen wir hin, das ist ja wieder ein Parameter weniger. Das kriegen wir hin, wenn wir sagen, ruf auf, Hanoi, die obersten N-1 Ringe von wem jetzt? Hier, Stab 3. Wohin? Ja, bitteschön, das ist doch die Anforderung gewesen. Stab 2, bitteschön. Und den Stab 1, den kannst du jetzt als Hilfsstab benutzen. Ja, das ist die Verifikation von Hanoi. Und jetzt ist meine Frage, wie sieht der Rekursionsbaum aus? Naja, wir haben einen Parameter mit eine Wurzel mit Parameter n, n Ringe. So, und die hat zwei Kinder. Gucken wir uns das an. Erster rekursiver Aufruf, zweiter rekursiver Aufruf. Nur die rekursiven Aufrufe schauen wir uns an, wenn wir den Rekursionsbaum betrachten. Aha, und wie geht das weiter? Tja, das ist leider Gottes sehr einfallslos. Das geht immer weiter, indem wir den Parameter um 1 senken. Was ist der Rekursionsbaum? Der Rekursionsbaum, das ist nichts anderes als ein vollständiger Binärbaum der Tiefe n-1. Und jetzt fällt die Kinnlade runter, weil diese armen Mönche, bitte, wenn sie religiös sind und Nummer 1 eine Tendenz haben, Steine zu schlören, nicht nach Hanoi. Das ist nicht gesund für ihr Rückgrat. Weil, wie viele Knoten hat ein vollständiger Binärbaum der Tiefe n-1? 2 hoch Tiefe plus 1 minus 1, viele Knoten. Das heißt 2 hoch groß n-1. Das heißt, bei einer Tiefe von 30, da sind sie so ungefähr 1000 Millionen, sind sie eine Milliarde mal am Schlören. Und das hält ihr Rückgrat nicht aus. Ja. Das ist eine Lösung, das ist auch die einzige mögliche Lösung, aber bitteschön, diese Lösung geht so richtig in die Knochen. Ja. Aber wir verstehen das Programm mit vollständiger Induktion völlig. Okay, so, jetzt sollten wir übergehen zum Blatt 7. Fragen zur ersten Aufgabe. Fragen zur zweiten Aufgabe. Dann vielleicht noch ein Wort zur dritten Aufgabe. Ja. Zu welcher? Zur 7.2. Ja. Sie würden ja dieses Netzwerk durch einen Graph modellieren. Und diese Anforderungen, wie zum Beispiel, dass es einen Rechner gibt, an dem keine Leitungen angeschlossen sind, die übersetzt sich direkt in einen Begriff, der aus den Graphen kommt. Richtig, ja, also, aber wir sollten jetzt nicht, ja. Ne? Und das sollten Sie dann auch versuchen, für jede andere Anforderung zu machen, jeweils einen Begriff zu finden, der aus dem, den wir eingeführt haben, wo wir über ungerichtete Bäume gesprochen haben. Ja, das ist noch hier ungerichtet, weil wir ein Rechnernetz haben. Wir brauchen jetzt nirgends an keiner Stelle irgendwelche Rechnungen auszuführen. Ne? Das geht nur darum, tatsächlich die Begriffe zu nennen. Ne? So, aber ich hätte noch gerne ein Wort verloren, und zwar zur dritten Aufgabe. Da bin ich am Donnerstag nach der Vorlesung gefragt worden, bitteschön, du sagst an dieser Stelle, und was ist jetzt diese Stelle? Du sagst an dieser Stelle, bitteschön, dann guckt man sich diesen Graph G4 an, der so richtig fies ist zu dieser Färbungsheuristik. Es sollte sich, das ist in der Aufgabe zu zeigen, es sollte gezeigt werden, dass dieser Graph tatsächlich sehr, sehr wenige Farben benötigt. Diese arme Heuristik, die an sich gar nicht mal so dumm ist, ja? Die arme Heuristik, die hat hier ein richtig großes Problem und wendet viele Farben auf. Dann habe ich versucht zu sagen, bitteschön, benutzen Sie in der Analyse, dass sehr, sehr viele Farben tatsächlich von der Heuristik eingesetzt werden. Benutzen Sie in der Analyse die vollständige Induktion. Und zwar, dass Sie sagen, das ist, was die Aufgabe verlangt, okay, ich muss zeigen, dass der Graph Sn plus, wie heißt der Graph? Dass der Graph, wie heißt der Graph? Das ist der Graph Gn. Dass der Graph Gn n Farben erfordert. Nicht? Und bitte, dann schaue ich mir die Struktur an, weil ich will vollständige Induktion anwenden. Dann schaue ich mir die Struktur an, wie das Gn plus 1 ausschaut. Am Donnerstag habe ich versucht zu sagen, denken Sie sich S4. Denken Sie sich n gleich 4. Können Sie sich durchaus denken, aber das wird Ihnen nicht helfen. Ich wollte das nur zur Konkretheit sagen. Die Art und Weise, wie Sie das Ganze denken sollten, ist, dass Sie hier bei dem Gn plus 1 was haben? Das ist die Schicht n plus 1. Die besteht aus zwei Knoten. Und dann haben Sie unten drunter, und denken Sie das bitte so, das Gn. Wie das aufgebaut ist, ist Ihnen sowas von Schnurz. Das Einzige, was wir natürlich versuchen auszudrücken, ist, wer ist denn hier verbunden mit dem ersten Knoten? Ah, das sind alle, die auf der rechten Seite liegen. Und wer ist verbunden mit dem ersten Knoten rechts? Alle, die auf der anderen Seite liegen. Das wird man noch tatsächlich ausnutzen müssen. Und dann muss ich wissen, was ich zeigen will. Bitte schön, Sie müssen, das können wir als Induktionsannahme verwenden. Ich muss wissen, Gn verschwendet, das ist meine Induktionsannahme. Hier haben wir unser IA. Verschwendet N-Farben, wie heißt der, die Heuristik? Die hat keinen Namen, nicht? Heuristik. Verschwendet N-Farben. Das muss ich wissen. Und was will ich zeigen? Zu zeigen. Heuristik verschwendet n plus 1 Farben. Wieso muss die Heuristik tatsächlich eine neue Farbe verschwenden? Die Frage müssen Sie sich beantworten. Weil n, wissen Sie ja schon, n-Farben verschwendet. Das wissen Sie schon von der Induktionsannahme. Aber wieso eine zusätzliche Farbe? Ja, das ist wirklich, worum es bei der Aufgabe geht. Und das ist das Schöne bei der vollständigen Induktion. Man muss sich nicht Sorgen machen um all das Gedöns, ja, um tatsächlich den Nachweis zu führen für den gesamten Graphen in einem Schritt. Nein! Man muss nur das, was neu ist, verdauen. Und das Alte tatsächlich, dafür kann ich die Aussage der Induktionsannahme nehmen. Nicht? Und wenn ich gesagt hatte, dass, bitteschön, stellen Sie sich vor, dass das n gleich 3 ist, nur für konkreter, das wird Ihnen nicht helfen, um tatsächlich die Idee zu bekommen. Okay. So, und dann die letzte Aufgabe. Da gibt es einen Herrn Lovecraft. Und der Herr Lovecraft, der hat eine Fangemeinde. Und der hat auch Bücher geschrieben und der ist bekannt und berühmt für seine Bücher. Das ist, das sind Horrorgeschichten. Der Herr Lovecraft, der hat also definitiv einen großen Einfluss in der Horrorliteratur gehabt. So, und insbesondere hat er große Alte beschrieben und die großen Alten, wenn Sie mal bei Wikipedia nachschauen, das sind wirklich große Viecher, Und die sehen also richtig ekelig aus und die verbreiten Angst und Schrecken. Und was noch schlimmer ist, die sollen zum Leben erweckt werden. Wie der Cthulhu. So, und wie erweckt man den großen Alten zum Leben? Dazu schauen Sie sich bitte diese 8 Symbole an. Das sind entweder Lichtsymbole, die ersten 2 und die Symbole 5 und 6, oder Schattensymbole, die Symbole 3 und 4, beziehungsweise die letzten 2. Die Symbole sind entweder rund oder eckig. So, es geht darum, den Cthulhu zum Leben zu erwecken, und die Art und Weise, wie Sie das tun, Sie ordnen diese Schriftzeichen in einem Kreis an. Allerdings gibt es da Probleme. Sie können nicht wahllos beliebige Schriftzeichen nebeneinander schreiben. Weil ein eckiges Lichtsymbol darf nicht neben einem runden stehen. Schattensymbole nicht nebeneinander stellen. Bitte schön, nicht nebeneinander stellen. Weitere Anforderungen werden gestellt. So. Und erste Aufgabe. Wir bauen einen Konfliktgrafen. An dieser Stelle ist das wichtige Konzept. Ja? Wir bauen den Konfliktgrafen. Was sind die Knoten dieses Konfliktgrafen? Das sind die 8 Zeichen. Wann habe ich eine Kante zwischen 2 Zeichen? Wenn es einen Konflikt gibt, wo werden denn die Konflikte beschrieben? Ja, das sind doch diese Bullet-Konflikte, diese 5 Konflikte, die beschrieben werden. Ja? Dann ziehen Sie Ihre Kante ein, wenn irgendeiner dieser Bullet-Konflikte besteht. So, und nachdem Sie den Konfliktgrafen aufgestellt hatten, sollten Sie sich interessieren für den Komplementgrafen, weil Sie dürfen nur nebeneinander stellen, was kein Konflikt ist. Und dann geht es im Wesentlichen darum, zu fragen, bitteschön, welches graphentheoretische Problem muss man lösen, wenn es gelingt, Cthulhu zu erwecken? Aber Sie haben nicht nur eine fiese Tat vor, dieses Viech zu erwecken, sondern Sie wollen dann auch noch die Entität Ran Tegot erwecken, und die sieht nicht besser aus, ehrlich gesagt. Ja? Die sieht eher so aus wie ein in die Jahre gekommener Cthulhu, was schon schlimm genug ist. Aber egal. Diesmal müssen Sie die 8 Symbole auf 3 verschiedene, weil den wollen Sie ja auch erwecken. Ja? Dafür haben Sie aber jetzt 3 Steintafeln zur Verfügung. Und da sollen Sie jedes Symbol auf eine der 3 Tafeln schreiben. Es ist uninteressant, wie viele Symbole auf eine Tafel kommen. Das Einzige, was interessant ist, wenn Sie 2 Symbole auf eine Tafel schreiben, kein Konflikt. Wenn das geht, können Sie den Herrn Ran Tegot erwecken. Welches graphentheoretische Problem muss man dazu lösen? Bitte schön. Der Legende nach, wann immer Sie einen Konflikt haben, ja, und das waren diese 5 Bullet-Konflikte, wann immer Sie einen Konflikt haben, dann steht dahinter, dass eine der 8 Gottheiten, dass 2 Gottheiten, die hinter diesen jeweiligen Zeichen stehen, einen Kampf miteinander ausgetragen haben. So, gehen wir zurück. Das sind keine Gottheiten, das sind Dämonen. Okay. Die haben ein Duell ausgetragen, das vor langer, langer Zeit stattgefunden hat. Man sagt sogar, es haben sogar 4 Duelle gleichzeitig stattgefunden. Kann das stimmen? Oder gibt es da schwere historische Zweifel? Und um diese Frage zu beantworten, werden Sie irgendein graphentheoretisches Problem lösen müssen. Auf was? Entweder auf dem Konfliktgraphen oder auf seinem Komplement. Ja, und die Frage ist wirklich, ne, deshalb haben wir die Aufgabe gebaut. Welches dieser graphtheoretischen Probleme, die wir in der Vorlesung letzte Woche betrachtet haben, stecken dahinter? Ja? Haben wir Fragen? Okay, danke schön.